Hallo und herzlich willkommen im Einfachpatent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich habe eine Reihe von Fragen bekommen über LinkedIn und die möchte ich heute gerne beantworten. Und im Wesentlichen geht es dabei um die erste Recherche, also um eine Stand der Technik-Recherche. Wenn man eine Erfindung gemacht hat, was recherchiert man dann, wie geht man damit um? Die Fragen sind vor allen Dingen im Einzelnen, nach welchen Begriffen suche ich? Welche Klassen muss ich suchen? Gibt es mein Ding schon in einer anderen Sprache, in einem anderen Land? Und wenn ja, wo suche ich dort? Ist schon etwas patentiert, was noch nicht verkauft oder beworben wird? Und wo ist die Grenze zwischen patentierbar und nicht patentierbar? Jetzt hast du also einen Überblick über die Fragen und die möchte ich jetzt gerade gerne beantworten. Bevor ich das allerdings tue, möchte ich nochmal ganz kurz ausholen, damit wir ein gemeinsames Grundverständnis haben, bevor es in die Einzelheiten geht. Eine Patentverletzung liegt ja immer dann vor, wenn ein Produkt, und wir gehen jetzt mal von einem Produkt aus, aber es gibt natürlich auch Verfahrenspatente, wenn da alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs aufgewiesen werden in diesem Produkt. Der Patentanspruch versucht ja, die Erfindung des Patents zu beschreiben. Und nehmen wir jetzt mal als Beispiel eine Kaffeetasse. Wenn im Patentanspruch eine Kaffeetasse beansprucht wird, dann muss ein Verletzungsgegenstand auch eine Kaffeetasse sein. Sonst wird das Patent nicht verletzt. Und jetzt nehmen wir das Wort mal auseinander. Darin steckt ja das Wort Kaffee und darin steckt das Wort Tasse. Und als Tasse kann man vermutlich es so definieren, dass es ein Becher ist mit einem Henkel. Das heißt, alle becherartigen Produkte, also Produkte ohne Henkel, sind keine Kaffeetassen und verletzen damit das Patent nicht. Also wenn eine Kaffeetasse beansprucht wird im Patentanspruch, wenn das ist, was geschützt wird, dann würde ein Becher, also ein ohne Henkel, ein Gefäß ohne Henkel, nicht darunter fallen. Das Wort Kaffee beschreibt hier die Verwendung der Tasse. Also die Tasse soll für Kaffee verwendet werden können. Natürlich kann man aus so einer Kaffeetasse auch Tee trinken oder Wasser oder Saft oder was auch immer. Daher würde jetzt der Zusatz Kaffee hier in dem Fall so interpretiert werden, dass das Behältnis für Kaffee verwendbar, also geeignet sein muss, was ja für jede Tasse irgendwie zutrifft. Becher würden also das Patent nicht verletzen, das haben wir eben gerade schon festgestellt, Gläser auch nicht, aber auch keine Schüsseln oder irgendwelche anderen Behältnisse, wo man auch Flüssigkeit reinfüllen kann. Aber was ist jetzt, wenn ich ein bisschen umfangreicher das Ganze schützen möchte und nicht nur eine Tasse? Also wenn ich mehr verbieten will, wenn ich den Wettbewerbern mehr verbieten will als eine Tasse. Dann macht der Patentanwalt den Begriff einfach weiter. Also zum Beispiel sagt er dann nicht Kaffeetasse, sondern Gefäß zur Aufnahme von Flüssigkeiten. Was fällt dann darunter? Tassen, natürlich, ja, das ist auch ein Gefäß zur Aufnahme von Flüssigkeiten. Aber auch Becher, Schüsseln, tiefe Teller, Gießkannen, Badewannen, Swimmingpools und man könnte das weiter fortführen. Je nachdem, was die Erfindung dann im Endeffekt ist, kann das mehr oder weniger sinnvoll sein, so eine Erweiterung des Begriffs vorzunehmen. Man muss sich darüber aber einfach im Klaren sein, denn die Patentliteratur hat überall solche Worterweiterungen und Wortneuschöpfungen, damit der Schutzbereich relativ breit aufgestellt wird. Und damit wird es natürlich auch schwierig zu suchen. Kommen wir mal jetzt zur ersten Frage. Die erste Frage war, nach welchen Begriffen suche ich? Und da möchte ich erstmal ganz kurz auf die Recherche allgemein eingehen. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man an eine Recherche herangehen kann. Man kann zum Beispiel in Klassen suchen, also alle Erfindungen, die als Patentanmeldungen eingereicht werden, werden in Klassen eingeordnet. Das ist vor allen Dingen die IPC-Klasse, die verwendet wird, die International Patent Classification. Man kann auch nach Stichworten suchen, man kann über Zitierung suchen, denn in Patentanmeldungen oder beziehungsweise Patenten werden andere Patentdokumente zitiert oder andere wissenschaftliche Publikationen und auch die Patente selbst werden ja wiederum von anderen Patenten zitiert. Und man kann auch in Patentfamilien recherchieren. Für die Stand der Technik-Recherche eignet sich als Einstieg erstmal eine Recherche in den Klassen, nämlich um herauszufinden, wie ähnliche Erfindungen bezeichnend sind. Wir haben ja eben gerade schon festgestellt, die Patentsprache ist irgendwie Kauderwelsch. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Das heißt, es ist immer sinnvoll herauszufinden, was werden denn überhaupt für Begriffe verwendet für meine Erfindung, für eine ähnliche Erfindung. Was gibt es da für Begriffe, die immer wieder vorkommen? Insofern macht es Sinn, sich zunächst mal anzuschauen, wie ähnliche Erfindungen in der Patentliteratur bezeichnet werden, um sich einen Überblick zu verschaffen und dann zielgerichteter suchen zu können. Und wenn man dann die richtige Klasse gefunden hat, dann kann man auch dort entweder direkt fündig werden, indem man irgendwie durchscrollt oder innerhalb der Klasse dann auch nach Stichwörtern sucht. Oder man nimmt sich die Wörter, die man gefunden hat, für die Bezeichnung der Erfindung heraus und sucht dann nochmal ganz global in allen Klassen, weil manchmal werden sie auch in unterschiedlichen Klassen eingeordnet. Man braucht sich da nicht auf eine Klasse festzulegen. Das wäre sogar nicht so gut, weil man dann vielleicht Sachen übersieht, die dann in eine andere Klasse eingeordnet wurden. Und im Endeffekt, wenn man dann ein Patentdokument gefunden hat, kann man auch nochmal nach den Zitierungen gucken, eine Vorwärts- und Rückwärtszitierung anschauen, was es da an Zitierungen gibt, was die Patentprüfer vielleicht schon gefunden haben oder was vom Anmelder selbst zitiert wurde. Und man kann sich auch nochmal die Patentfamilien anschauen, was es da noch so für weitere Zitierungen gibt. Die nächste Frage lautete, welche Klassen muss ich suchen? Beim EPA gibt es ja eine Klassifikationssuche nach dem IPC, nach der International Patent Classification, und da kann man sehr gut drin suchen. Da kann man sich entweder einfach durchklicken, da gibt es so einen Navigator, da gibt es ja verschiedene Hauptgruppen, da kann man sich erstmal versuchen wiederzufinden und dann gucken, welche Untergruppen da für einen relevant sind. Oder man kann auch einfach so herangehen, dass man sagt, okay, ich habe entweder schon ein konkretes Patentdokument, da kann ich sehen, welche Klasse das ist und dann gucke ich da direkt rein. Oder ich versuche einfach mal mit einem ersten Stichwort zu suchen und gucke dann mal, welche Klassen dabei rauskommen und schaue mir dann diese Klassen konkret an. Also es gibt da auch wieder verschiedene Herangehensweisen. Die IPC-Klasse der verschiedenen Patentdokumente findest du auf dem Deckblatt des jeweiligen Patentdokuments. Die dritte Frage lautete, gibt es mein Ding schon in einer anderen Sprache in einem anderen Land? Und wenn ja, wo suche ich dort? Und ja, das ist ein echtes Problem, nämlich gerade die asiatischen Sprachen sind natürlich sehr schwierig zu durchsuchen, wenn man die Sprache nicht unbedingt beherrscht. Und man darf sich da auch einfach mal mit den Zahlen ein bisschen vertraut machen. Also gerade hat das EPA zum Beispiel gefeiert, dass sie ihre 4 millionste Patentpublikation veröffentlicht haben. Also das ist schon eine ganz schöne Menge Holz. Um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, alle 6 Sekunden wird eine neue Patentanmeldung eingereicht und mehr als 2/3 der Anmeldungen sind in einer asiatischen Sprache. China zum Beispiel hat einen großen Sprung gemacht in den letzten Jahren. Und zwar haben sie eine Steigerung um 200x in den letzten 20 Jahren hingelegt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die chinesische Regierung irgendwann beschlossen hat, dass sie gerne zu einem Top-Innovationsland werden möchten und hat sich Zahlen vorgenommen, einen Plan gemacht, welche Zahlen sie gerne erreichen möchten. Und dafür hat sie Fördermaßnahmen den Unternehmen versprochen, zum Teil in Form von Steuernachlässen zum Beispiel. Und man kann in China zum Beispiel einen Hochtechnologiestatus bekommen. Da gibt es ein Programm, das nennt sich High and New Technology Enterprise Program. Und wenn man diesen Status erreicht, dann reduziert das die Körperschaftssteuer von 25% auf 15%. Und insofern gab es eine riesige Flut von Patentanmeldungen in China und eine riesige Menge an Patentdokumenten, die durchsuchbar sind und die potenzielle Erfindungen in sich tragen. Jetzt kann man natürlich versuchen, zum Beispiel beim chinesischen Patentamt direkt lokal in der Datenbank zu suchen oder bei einem anderen Patentamt im asiatischen Raum. Man kann aber auch, vielleicht das ist der bessere Weg, direkt beim Europäischen Patentamt suchen. Das Europäische Patentamt hat Kooperationen mit den großen Patentämtern dieser Welt und hat deren Daten in ihrer Datenbank. Die Dokumente sind alle in einer Maschinenübersetzung vorhanden und können daher auch durchsucht werden. Meine Empfehlung ist daher, die Suchmaschine vom EPA zu nutzen, vom Europäischen Patentamt. Die heißt S-PASSnet. Und da gibt es übrigens auch einen eingebauten Übersetzer, der nennt sich Patent Translate. Die Übersetzung ist recht gut und es gibt in der Regel sehr viele verschiedene Sprachen für die Übersetzung zur Auswahl. Das heißt zusammenfassend nochmal, wenn du beim Europäischen Patentamt, beim S-PASSnet suchst, dann findest du auch die Patentdokumente anderer Länder, die in Maschinenübersetzung hinterlegt sind und kannst die dann durchsuchen. Und wenn dir einen Text unterkommt, den du nicht lesen kannst, weil du die Sprache nicht verstehst, dann kannst du Patent Translate benutzen, um sie dann auf Deutsch oder Englisch oder wie auch immer zu übersetzen. Die nächste Frage lautete, ist schon etwas patentiert, was nicht verkauft oder beworben wird? Ja, und das ist natürlich eine Frage, die immer als allererstes kommt, wenn man eine neue Erfindung hat, wenn eine neue Erfindung entsteht. Und da genau hilft natürlich eine Recherche weiter. Als allererstes kann man das natürlich selber machen. Da findet man vielleicht sogar schon einen Volltreffer und dann braucht man gar nicht weiter an der Erfindung arbeiten und kann es gleich liegen lassen. Viel besser, als wenn man das erst nach 2 Jahren merkt und dann merkt, dass die ganze Entwicklungsarbeit umsonst ist. Wenn man sich etwas sicherer sein möchte, dann kann man noch eine professionelle Recherche machen lassen, zum Beispiel beim Patentanwalt oder bei einer Rechercheorganisation oder einem Rechercheunternehmen. Aber vielleicht reicht es auch, je nach Budget, einfach eine Anmeldung einzureichen und zu sehen, was passiert. Denn natürlich gibt es auch den Patentprüfer, der ja recherchiert und der schickt einem dann einen Recherchebericht. Und aufgrund des Rechercheberichts, da nennt er dann die ganzen Dokumente, die er gefunden hat, kann man dann auch entscheiden, ob man die Anmeldung weiterverfolgen möchte oder nicht. Oder ob man zum Beispiel gegebenenfalls auch noch Auslandsanmeldungen machen möchte. Also die Recherche ist da immer die erste Wahl, wenn man sich die Frage stellt, ist schon etwas patentiert? Dann immer eine Recherche machen lassen und wenn man sich sicher sein will, sollte man da auch eine professionelle Recherche durchführen lassen. Die letzte Frage lautete, wo ist die Grenze zwischen patentierbar und nicht patentierbar? Tja, das ist eine Frage, die nicht mit einem Satz zu beantworten ist und es gibt leider auch keine wirklich harte Grenze, die man da heranziehen könnte. Es gibt verschiedene Kriterien, warum eine Patentanmeldung abgelehnt wird. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass alles gut beschrieben ist und in dem Bereich keine Probleme vorliegen und dass es auch keine allgemein ausgeschlossenen Dinge sind und dass es auch alles gewerblich anwendbar ist, dann ist es schon mal gut. Dann geht es nämlich jetzt nur noch um den technischen Gehalt. Und da gibt es 2 Kriterien, die immer wieder rauf und runter diskutiert werden und die immer im Zentrum der Diskussion stehen. Und das sind die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit. Die Neuheit wird immer zuerst geprüft, denn wenn etwas nicht neu ist, dann braucht man auch gar nicht mehr weiter zu prüfen, dann ist das Ding eh schon tot. Dieses Kriterium ist noch relativ eindeutig zu prüfen und dabei geht es um die Identität. Es geht nämlich darum, ob die identische Erfindung schon einmal in einer öffentlich zugänglichen Quelle beschrieben wurde. Ist nur eine Kleinigkeit anders, fehlt irgendwas in dieser Quelle, dann ist die Erfindung neu. Wenn es schon mal eine identische Beschreibung gab, dann gibt es leider keine Neuheit und dann kann man das Ganze gleich zu den Akten legen. Wenn wir diese Hürde geschafft haben, also sagen wir mal, es ist neu, dann geht es jetzt noch um die erfinderische Tätigkeit. Und da stellt sich die Frage, ob die Erfindung naheliegend gewesen wäre. Und wenn wir hier angekommen sind, gibt es ja keine identische Quelle, welche die Erfindung zeigt. Das heißt, es muss einen Unterschied zwischen der Erfindung und einer nächstliegenden Quelle geben. Welches ist also die Quelle, welche am nächsten an der Erfindung dran ist? Und von dieser geht man dann aus. Wenn ich Quelle sage, meine ich übrigens im allerersten Sinne eine andere Patentliteratur, aber es können natürlich auch wissenschaftliche Publikationen, Konferenzbeiträge, Zeitungsartikel und so weiter sein. Wir nennen das alles Stand der Technik. Und das ist alles, was öffentlich zugänglich beschrieben wurde. Wenn wir diesen nächstliegenden Stand der Technik gefunden haben, also das, was als nächstes zu der Erfindung passt, müssen wir den verbleibenden Unterschied identifizieren. Sagen wir mal, wir haben wieder unsere Kaffeetasse und als nächstliegenden Stand der Technik hätten wir einen Becher. Dann ist der Unterschied zwischen dem Becher und der Kaffeetasse der Henkel. Der Henkel ist also das, was das Neue daran ist. Aber dann ist die Frage, ist es auch erfinderisch? Ist es naheliegend für einen Fachmann gewesen, an einen Becher einen Henkel zu tun, um daraus eine Tasse zu schaffen? Ja, und das ist dann die Frage, um die am häufigsten bei allen Diskussionen im Patentrecht gestritten wird. Naheliegend ist etwas, wenn es leicht für einen Fachmann auffindbar gewesen wäre, also diese Lösung. Der Henkel hat vermutlich den Vorteil, dass die Tasse dann angenehmer in der Hand zu halten ist. Finden wir also eine weitere Quelle, also einen weiteren Stand der Technik, zum Beispiel eine Gießkanne mit einem Griff, um die Gießkanne komfortabler in der Hand zu halten, während wir zum Beispiel unsere Rosen gießen, dann wäre der Fachmann vielleicht sehr leicht drauf gekommen, auch an einen Becher einen solchen Henkel anzubringen, um den gleichen Vorteil zu erhalten. Mit dieser Herangehensweise soll verhindert werden, dass zu triviale Dinge patentiert werden. Also das ist die Idee dahinter. Was wir hier gerade durchgegangen sind, ist übrigens der sogenannte Problem-Solution-Approach vom Europäischen Patentamt. Das sind eine Reihe von Fragen, die man sich selber stellen kann, um einfacher beurteilen zu können, ob etwas erfinderisch ist und damit patentfähig oder nicht. Ich gebe dir jetzt nochmal die Frage in der Reihenfolge, wie sie im Problem-Solution-Approach vorkommen. Erstens, was ist der nächstliegende Stand der Technik? Zweitens, was ist der Unterschied zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung? Drittens, welchen technischen Vorteil hat dieser Unterschied? Viertens, wäre es für einen Fachmann naheliegend gewesen, den Gegenstand aus dem nächstliegenden Stand der Technik so zu verändern, dass er zur Erfindung gelangt? Und dafür bedarf es oft eines weiteren Dokuments, in dem der Fachmann einen Hinweis zur Lösung erhalten würde. Also in unserem Fall zum Beispiel die Gießkanne mit dem Henkel. In Deutschland und Europa darf man übrigens maximal 2 Quellen miteinander kombinieren, also 2x2 Stand der Technik. Wenn man 3 Quellen braucht, um zur Erfindung zu gelangen, dann wäre das ein Hinweis auf eine bestehende erfinderische Tätigkeit und das führt dann wahrscheinlich zu einem Patent. In den USA ist das etwas anders. Mein Eindruck ist da immer, dass die munter durcheinander kombinieren und einfach alles zusammenwürfeln. Daran sieht man auch, dass es Unterschiede gibt zwischen den Rechtssystemen, aber wie so oft ist die USA hier auch eher eine Ausnahme und die meisten Länder haben eher ein ähnliches Herangehen wie in Deutschland oder Europa. Ja, das war jetzt die Antwort auf die Fragen, die ich über LinkedIn bekommen habe. Wenn du auch mal Fragen hast, die dir unter den Nägeln brennen, wie man so schön sagt, dann setz dich gerne mit mir in Verbindung, schreib mir deine Fragen. Ich versuche dann darauf einzugehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge ein bisschen geholfen und es hat vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment gegeben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, freue mich, dass du wieder dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Deine Friederike.